herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Was hat der FC St. Pauli mit Teetrinken zu tun? Mehr als Sie denken. An der Spitze des Vereins, genauer gesagt auf dem Posten der Vizepräsidentin, ist nämlich eine Frau, die von Tee mindestens genauso viel versteht wie von Nachhaltigkeit. Und wie sie aufgrund dieser Expertise zu dem Hamburger Kultverein gekommen ist und da auch schon eine Menge bewegt hat, das wird sie uns heute erzählen. Essin Rager zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Danke, toll, dass ihr mich eingeladen habt.
Essi, wir haben uns ja aufs Du geeinigt, ne?
Auf jeden
passt
Fall.
Ja auch zu St. Pauli. Erstmal Glückwunsch, ne?
Dankeschön.
Wir haben ja sehr, sehr gut gespielt gegen Heidenheim 2-0.
Hast ja, du gefeiert? Ja, super spannend. Ja, das war natürlich. Ja, ich glaube ja immer an die letzten Minuten und Sekunden und das war wieder so ein Spiel. Richtig klasse.
Aber du warst nicht live dabei, oder?
Nee, ich hatte Grippe. Ich war in meinem Bettchen und habe mich geschont, damit ich heute mit dir sprechen kann.
Ja, da freue ich mich auch. Bist du denn öfter mal bei Auswärtsspielen? Hast du überhaupt dafür Zeit?
Genau, für Auswärtsspiele tatsächlich nicht so oft. Da höre ich aber immer gerne unser AFM-Radio. Es macht super Spaß, auch im Radio tatsächlich mitzuhören. Und ja, Heimspiele habe ich noch keins verpasst.
Was ich also witzig finde, dass der FC St. Pauli der erfolgreichste Verein in Baden-Württemberg ist. Das ist ja, gibt es da irgendeine Erklärung für?
Der erfolgreichste, worauf bezieht sich
das? Ja, weil die in Baden-Württemberg offensichtlich immer besser spielen als die Vereine, die aus Baden-Württemberg kommen.
Ja, ich würde sagen, muss irgendwas mit Freundschaft zu tun haben. Ne? Wir können ja da sonst mal ein paar Trainings veranstalten oder ähnliches.
Wie ist denn überhaupt der Erfolg von St. Pauli zu erklären? Also ich verstehe nicht viel vom Fußball, aber dass die in der ersten Liga sich sehr, sehr gut bewährt haben, das habe ich sogar mitbekommen. Was glaubst du, woran liegt das?
Ja, wir haben exzellente Leute, die sich um den Sport kümmern natürlich und vor allen Dingen immer der Team-Spirit. Also ich bin großer Fan von Andreas Bornemann. Ich bin ja nicht für den Sport zuständig per se. Deswegen habe ich, wie gesagt, großen Respekt vor unseren Kollegen Alexander Blessin, unser neuer Trainer. Eine tolle Sportmannschaft, die wissen, was sie tun. Und man darf ja nicht vergessen, wir bauen ja junge Menschen auf und machen dann tolle Player dann daraus. Wir haben nicht Millionen und kaufen Leute ein. Insofern ist das eine richtig, richtig tolle, große Leistung und ja, großen Respekt vor den Kollegen, die das zu verantworten haben.
Und wie du da hingekommen bist zum FC St. Pauli und was deine Aufgaben da sind, darüber reden wir gleich. Jetzt gab es ja gerade dieses Urteil, gerade in dieser Woche, dass der DFB aufkommen soll für die Polizeikosten bei diesen sogenannten Hochrisikospielen, wo eben häufiger was passiert. Was sagt ihr vom FC St. Pauli dazu?
Ja, was wir offiziell vom FC St. Pauli, ich sitze ja hier als Essin Rager,
ja,
also deswegen würde ich da gerne so ein bisschen unterscheiden. Also ich denke, man kann es verstehen, wenn man darüber spricht, nicht alle Kosten vom Steuerzahler zahlen lassen zu wollen. Gleichzeitig muss man hier aber natürlich auch insgesamt in der gesamten Veranstaltungsbranche oder bei risikohaften Geschichten muss man gucken, dass man da auch eine gewisse Gleichheit bewahrt. Ich finde es schwierig. Ich würde mich gerne damit noch mal näher beschäftigen, um dann wirklich ein konkretes Urteil abzugeben. Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich kann beide Seiten ein Stück weit verstehen. Sowohl positive als auch negative Aspekte.
Okay, verstehe. So, bevor wir weiterreden, stellt Leonie Kampmann Ihnen Essin Rager näher vor.
Der FC St. Pauli. Ein Fußballclub mit Kultstatus, Markenkern und Statements. Das Verhältnis zwischen Verein und Fans historisch gut. Und diese Frau ist seit 4 Jahren die Vizepräsidentin des Hamburger Vereins, Essin Rager. Aufgewachsen als Tochter eines türkischen Diplomaten, reist sie erst als Kulturjournalistin um die Welt, bevor sie eine ganz eigene kreiert, die Welt des Tees. Seit über 20 Jahren produziert sie in Hamburg Bio-Tee mit einem simplen Geheimnis.
Fragen mich oft Leute so, ja, wieso kannst du Tee machen als Journalistin? Eigentlich ist das nur tolle Sachen kombinieren und entdecken und da muss es auch irgendwie schmecken.
Neben ihrem Unternehmen treibt sie beim FC St. Pauli nun den Ball in puncto Nachhaltigkeit voran. Und zwar ökologisch, wirtschaftlich und sozial. Wie genau das geht, erzählt auf dem roten Sofa Essin Raga.
Ja, Essin, Journalistin, Teeunternehmerin. Wie bist du zur Vizepräsidentin des FC St. Pauli gekommen?
Ich habe eine SMS bekommen vom Präsidenten Oke Göttlich, der sagte, ich will dich mal kennenlernen. Den kannte ich vorher nur vom Namen her. Und ja, dann haben wir uns tatsächlich während der Covid-Lockdown-Phase in meinem Büro getroffen. Und ich dachte, entweder will er jetzt Tee kaufen oder mir was aus der Musikbranche, er kommt ja ursprünglich aus der Musikbranche, irgendwie erzählen. Aber dann erzählte er mir, dass er den Verein nachhaltiger machen möchte und dass ich ihm empfohlen worden sei, ihm dabei zu helfen. Da dachte ich, okay, der will jetzt ein paar Tipps haben. Und am Ende sagte er, ja, nee, ich will jetzt keine Beraterin, sondern du sollst meine Vizepräsidentin werden. Boah, das war natürlich erstmal ein totaler Schock. Und ich so, huch, wie kommst du denn darauf? Und er so, wir wollen die Nachhaltigkeit tatsächlich bei uns im Verein auch im Präsidium verankern und nicht nur eine Person als Nachhaltigkeitsbeauftragte anstellen, sondern wir wollen dieses Thema richtig im Präsidium verankern, damit es eben auch ernst genommen wird und damit wir es ernst gemeint vorantreiben können. Das hat mich total überzeugt, das fand ich toll. Und dann hat er mir in den nächsten Wochen noch einmal ein paar Kolleginnen und Kollegen vorgestellt aus dem Aufsichtsrat und aus dem Präsidium. Und da habe ich dann wirklich den Verein in seinem Innersten kennengelernt und gesehen, boah, da haben sich wirklich viele Leute zusammengeschlossen, die super engagiert sind und die ihre tollen Talente und Fähigkeiten einfach dazu nutzen, auch gesellschaftspolitisch was zu bewegen. Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, das zu machen. Ja. Ich mache es ehrenamtlich, ich werde nicht dafür bezahlt, ist mir auch wichtig. Dann kann ich das ganz unabhängig machen.
Und deine Beziehung zu St. Pauli vorher, warst du häufiger mal im Stadion, warst du Fan oder war das für dich ein Verein von vielen anderen?
Nein, sicher nicht. Ich habe ja früher beim Hamburger Abendblatt gearbeitet. Werden wir vielleicht heute auch noch mal
dazu kommen. Ja, dein Werdegang, darüber müssen wir ausführlich sprechen.
Als Journalistin. Und da hatte ich tatsächlich zum Jubiläum des Hamburger Abendblattes mal die Aufgabe, im Namen des Hamburger Abendblattes ein Spiel HSV St. Pauli zu begleiten als Organisatorin im Namen der Redaktion sozusagen. Das war ein totales Abenteuer. Das war meine erste Begegnung. Da habe ich gelernt, man darf es nicht Freundschaftsspiel nennen. Es war wirklich ein Familienereignis zum Jubiläum vom Hamburger Abendblatt.
Wie nennt man das denn anstatt Freundschaftsspiel? Was sagt man denn?
Ja, man sagt entweder Derby oder man sagt, es ist ein Spiel, aber es darf nicht Freundschaftsspiel heißen.
Warum denn nicht?
Weil die Fans untereinander den Code haben, dass sie eben nicht Freunde sind, sondern Wettbewerber.
Ah, verstehe.
Das wurde mir damals so gesagt. Das war ganz toll, weil ich habe zu der Zeit dann auch mit den Fanbeauftragten eine eigene kleine Beilage vom Hamburger Abendblatt gemacht und habe dann mit Fans vom HSV und vom FC St. Pauli zusammen eine Zeitung gemacht. Also da wurde ich vorher für verrückt erklärt und sie sagten alle, das funktioniert nicht, hat aber super funktioniert. Und das war eine tolle Geschichte und das war mein erster Kontakt dann richtig mit dem Verein. Das war noch im alten Stadion.
Ja.
Vielleicht waren einige von den Zuschauerinnen und Zuschauern.
Bestimmt, viele kennen das noch, das alte Stadion. Ja, ja. Du hast gerade schon gesagt, das ist ehrenamtlich, dieser Job. Du bist ja nun Unternehmerin, da hast ja viel zu tun. Ja. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, dieser Posten als Vizepräsidentin? Und was genau sind deine Aufgaben, was Nachhaltigkeit angeht?
Genau, also ich würde sagen, das ist ein klassischer Halbtagsjob, also so 20 Stunden die Woche muss man schon einplanen.
Das ist ja viel.
Ist auf jeden Fall viel, macht aber Spaß. Das mache ich ja quasi in meiner Freizeit, aber natürlich bringe ich auch ganz viel Wissen aus meinem Unternehmerinnen-Dasein mit, weil es geht ja um nachhaltige Wirtschaft. Also das ist im Grunde das, was ich auch sonst gemacht habe, bringe ich mit in den Verein. Ich arbeite mit allen Abteilungen daran, dass Nachhaltigkeit in ihre Arbeit mit einfließt. Also vom Sport bis zum Merchandise, Catering, Veranstaltungen, Mobilität und so weiter. Im Grunde ist das ein großes Dachthema und ich versuche meine Überzeugung dort zu leben, dass Nachhaltigkeit eine moderne Wirtschaftsform ist, also nicht Wirtschaft und Nachhaltigkeit parallel, sondern wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein durch nachhaltiges Handeln. Und das mache ich jetzt seit 3 Jahren und wir haben schon ganz schön viel bewegen können. Kleine und große Dinge, Preise gewonnen. Wir haben eine große Vorbildfunktion natürlich für einzelne Menschen, für Unternehmen, für andere Vereine. Und das ist das, was wir gesellschaftspolitisch voranbringen wollen. Für mich ist es auch ein politisches Engagement. Also ja. Sonst wäre ich vielleicht in eine Partei gegangen, hatte ich aber nicht so Lust. Also für mich ist meine Arbeit bei St. Pauli tatsächlich ein gesellschaftspolitisches Engagement und eine politische Arbeit auch.
Ist das denn auch eine Sisyphusarbeit? Also auch wenn der Verein modern ist und auch offen für diese Veränderung, ist es trotzdem schwierig, manche Dinge durchzusetzen?
Natürlich, wir sind ja ein Verein, der Mitbestimmung lebt, der Basisdemokratie lebt. Und wir reden alle ganz viel über Demokratie in der letzten Zeit. Und natürlich, Demokratie ist nichts, was so eine Kuschelveranstaltung ist. Das ist Streit, man setzt sich auseinander, möglichst auf hohem Niveau, auch sachlich. Aber es ist eine anstrengende Geschichte. Sisyphus würde ich es jetzt nicht nennen, weil der...
Der hat ja gar keinen...
Der kommt ja nicht voran. Das ist bei uns zum Glück anders. Natürlich sprechen bei uns ganz viele Leute mit und das ist auch gut so. Gleichzeitig sind wir von den Mitgliedern gewählte Vertreter und auch eine Leitung. Das heißt, es ist auch sehr gut, dass ich manchmal das letzte Wort haben kann dann, wenn eine Diskussion etwas ausartet. Also es ist eine spannende, anstrengende, aber sehr, sehr erfüllende Arbeit.
Wie ist das denn bei St. Pauli verteilt, was die Rollen angeht, also Männer und Frauen? Ist das paritätisch oder wie sieht das aus?
Im Präsidium und im Aufsichtsrat sind wir seit, glaube ich, einem Jahr tatsächlich mehr Frauen als Männer. Das ist auch einzigartig im Fußball. Ich bin jetzt nicht die Chronistin, die das genau weiß, aber ich habe auf jeden Fall hier in Deutschland noch nie gehört. Also wir haben 7 AufsichtsrätInnen, das 4 sind Frauen und bei uns im Präsidium sind wir 3 Frauen und 2 Männer, inklusive unserem Präsidenten Oke. Als ich angefangen habe, war ich die 2. Frau. Die Christiane Hollander war die allererste Frau tatsächlich bei uns im Präsidium. Ich kam als 2. dazu und die ist jetzt schon ein bisschen in Ruhestand gegangen. Und deswegen bin ich jetzt die Dienstälteste im Präsidium.
Macht es das denn eigentlich leichter, dass da mehr Frauen sind in der Auseinandersetzung oder ist es im Grunde egal?
Ja, ich bin es ja gewohnt, in meinem Leben in Männerdomänen zu arbeiten. Ich bin nicht so pingelig mit Männern, aber ich denke, es macht es auf jeden Fall grundsätzlich leichter, wenn man gemischte Gruppen hat. Also bei uns im Präsidium und im Aufsichtsrat, ich will jetzt nicht Männerbashing machen oder sowas, aber es ist auf jeden Fall toll, wenn viele Frauen dabei sind, weil man einfach schon alleine so eine andere Atmosphäre hat. Es wird sehr, sehr viel sich ausgetauscht und alle Kolleginnen, die ich habe, sind vor allen Dingen Expertinnen für was Tolles. Also die sind Frauen, aber sie sind vor allen Dingen da als Expertin und nicht als Frau. Also eine Kollegin ist Finanzexpertin, eine unfassbar gute Finanzexpertin. Die andere ist Juristin, eine wirklich tolle Juristin, die Spezialfragen kann. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man Leute dabei hat, die so tolles Expertinnenwissen haben. Und im Aufsichtsrat ist es genauso. Da sind auch sehr, sehr tolle Frauen dabei, die auch im Leben stehen, im Berufsleben stehen und viel Expertenwissen haben.
Wir gehen gleich, Essin, ja mal rüber. Wir haben ja da eben schon gesehen, in die Südkurve. Und da kannst du uns vielleicht noch mal genauer erklären, an welchen vielleicht ein paar konkreten Punkten festmachen, was du schon bewirkt hast bei St. Pauli in Sachen Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, das hat sich auch ein kleiner Amateurverein im Süden von Hamburg auf die Fahnen geschrieben. Und siehe da, er wurde dafür sogar preisgekrönt. Mehr von Sina Braun.
Der FC Rosengarten, ein kleiner Amateurverein südlich von Hamburg, ermöglicht den Kindern aus der Region Fußballtraining zu niedrigen Mitgliedsbeiträgen. Doch das bringt den Verein auch an seine Grenzen.
Wir wollen auch für die Gemeinschaft da sein, das heißt auch bezahlbar für jedermann. Auf der anderen Seite wollen aber auch Trainer, die wir beschäftigen, irgendwie eine Aufwandsentschädigung haben. Der Platz und die ganze Anlage muss unterhalten werden und zusätzlich dann Investitionen in die Nachhaltigkeit, die wir total gerne machen wollen und würden, das passt alles nicht so richtig zusammen.
In dieser Situation erfährt Robin vom DFB Nachhaltigkeitspreis. Ihm wird sofort klar, das kann die Chance sein, die der FC Rosengarten braucht. Der Preis zeichnet Vereine aus, die innovative Ideen für nachhaltigen Fußball entwickeln, mit einem Preisgeld von bis zu 20.000 Euro.
Wir haben ein Ideenpapier entwickelt, das eben Solar und Photovoltaik beinhaltet, genauso wie auch Regenwassergewinnung über eine Zisterne für zum Beispiel Platzbesprengung oder Toilettenspülungen und gleichzeitig auch eine Blühwiese und Vogelrückzugsgebiete, die wir schaffen wollen. Das ist also ein ganzheitliches Konzept.
Ende 2024 die große Überraschung. Das Konzept überzeugt. Der FC Rosengarten gewinnt den DFB-Nachhaltigkeitspreis.
Ich konnte das gar nicht glauben. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, total. Wir sind ja beide aufgestanden, haben uns erstmal umarmt so, weil dann hat sich die ganze Mühe ja irgendwie auch gelohnt und wir wussten ja auch, was es für einen Verein und so bedeutet. Und deswegen, ja, dann vorne zu stehen mit den anderen Gewinnern, hat den Tag dann perfekt abgerundet, würde ich sagen.
Ein paar Mitglieder des Vereins haben sich zur Nachhaltigkeitsgruppe zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie jetzt entscheiden, welches Projekt zuerst umgesetzt wird.
Hast du für dein Ideenpapier in Sachen Insektenschutz, Naturschutz Flächen schon ins Auge gefasst?
Was für den FC Rosengarten nun der Start ist, gehört bei den Profivereinen bereits zum Alltag. Egal in welcher Liga, Nachhaltigkeit wird überall gelebt. Hansa Rostock, ein Verein aus der dritten Liga, setzt auf regionale Stärke. Hier wird Nachhaltigkeit als ein Beispiel mit der Natur verbunden. 1 Hektar Hansawald, dank Spenden der Fans, kann hier aufgeforstet werden. Die Spieler helfen dabei regelmäßig mit. In der zweiten Liga, zum Beispiel beim Hamburger SV, setzen sie auf energiesparendes LED-Flutlicht, E-Ladesäulen und auf Nachhaltigkeitssiegel im Fanshop. Ein kleiner Anfang.
Wir wollen ja eher organisch und langfristig auch den CO2-Fußabdruck reduzieren.
In der Bundesliga gilt der VfL Wolfsburg als Vorreiter im Klimaschutz, mit dem Ziel, noch in diesem Jahr klimaneutral zu sein. Ein Beispiel. Aus dem am Clubgelände gelegenen Mittellandkanal wird Wasser für die Beregnungsanlagen der Trainingsplätze abgepumpt. Damit spart der Verein jährlich 11 Millionen Liter Trinkwasser. Zurück beim FC Rosengarten. Der Verein will mit seinen gewonnenen Mitteln große Wirkung erzielen. Inspiriert von dem Profiverein, aber angepasst an die eigene Realität.
Vielleicht ist das ja auch etwas, der große Traum, zumindest von mir, da etwas nachzuahmen und zu sagen, unsere Sportplätze werden zur E-Tankstelle in Rosengarten, weil wir die Strominfrastruktur haben, die Solarzellen, den Strom erzeugen und das wird ja eigentlich nur ein-, zweimal die Woche genutzt.
Ein kleiner Verein mit großen Ideen. Der FC Rosengarten zeigt, dass Nachhaltigkeit im Fußball nicht von der Liga-Zugehörigkeit abhängt.
Ja, vorbildlich, was die machen.
Ne? Absolut, finde ich toll. Auch gerade die kleinen Vereine, dass die wirklich so engagiert dabei sind, auch große Dinge umzusetzen in der Nachhaltigkeit. Genau. Als ich angefangen habe mit dem Thema, war das noch nicht so verankert in der Fußballwelt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass in den letzten 3 Jahren alle so aktiv geworden sind. Und da gibt es auch tatsächlich gar keine Konkurrenz zwischen den Vereinen. Wir arbeiten sehr eng mit den Nachhaltigkeitsbeauftragten aller Vereine zusammen, treffen uns regelmäßig in Berlin, um uns auszutauschen und uns gegenseitig Tipps zu geben. Also hier FC Rosengarten würde ich sofort sagen, geht mal zur Luki-Schmidt-Stiftung. Die haben für euch bestimmt eine tolle Idee, wie ihr diese Begrünung, ja, Biodiversität hinbekommen könnt. Also,
ja, das haben die. Ich hoffe, Sie haben das gehört. Die gucken bestimmt.
Bestimmt, die gucken zu. Ja, wir haben auch Kontakte zu denen. Ich denke, die sind heute auf jeden Fall am Fernseher dabei.
Ja, toll. Wir sind ja hier im Landtorstadion, Südkurve. Wenn du im Stadion bist und ein Spiel guckst, wo bist du dann? Wo sitzt du dann?
Ich bin dann eher da, wo du bist, quasi da, wo das Präsidium sitzt, Haupttribüne. Und ja, wir haben auch eine Loge, aber ich liebe es tatsächlich, auf meinem Platz an der Mittellinie zu sein und ganz nah am Geschehen zu sein und habe einen super Blick auf die Südkurve und ich feiere immer total. Die machen ja immer tolle Choreos, so nennt man das, ja, wenn dann Plakate gemalt werden und Fahnen geschwungen werden und so weiter, bestimmte Dinge dann dort gezeigt werden und das ist immer richtig, richtig toll, super kreativ, tolle Aussage und oft auch mit befreundeten Fans in der Gästekurve dann gemeinsam was abgestimmt, das ist richtig toll.
Ja, du hast eben schon gesagt, du hast schon einiges bewirken können in Sachen
Nachhaltigkeit. Im Team, genau. Das mache ich nicht natürlich, allein.
Also genau. Als Team, genau. Sag mal ein paar konkrete Beispiele, woran man das merkt, dass sich da einiges getan hat.
Ja, da gibt es ja große und kleine Sachen. Jetzt sitzen wir hier gerade mitten im Geschehen. Also ein kleines Beispiel, was so ganz anschaulich ist, sind zum Beispiel die Konfetti-Kanonen. Ich weiß nicht, warst du schon mal bei uns im Stadion?
Ja, sehr selten, aber ich war schon da. Mhm.
Genau, also da wird auf jeden Fall mindestens am Anfang, wenn die Mannschaft einläuft, gehen immer ganz viele Konfetti-Kanonen hoch. Und als ich angefangen hatte, waren das überwiegend ja, so Kunststoff Konfettis und Schlangen. Und das hat dazu geführt, dass die also nicht nur Plastik überall hin verteilt haben, sondern dass wir tatsächlich auch oft dann, weil diese Partikel im Rasen gelandet sind, den Rasen dann nicht biologisch entsorgen konnten, sondern als Sondermüll entsorgen mussten.
Ach du meine Güte.
Darüber denkt man natürlich gar nicht nach. Aber letztendlich ist das nicht nur besonders teuer, sondern eben auch umwelttechnisch ein großes Problem. Und jetzt haben wir diese Kunststoff-Konfetti-Kanonen verboten und haben dafür ein tolles Angebot an nachhaltigen Konfetti. Genauso bunt, genauso toll.
Woraus ist denn das?
Aus, was aus Papier, genau. So. Papiermaterialien und eben mit ökologischen Farben bedruckt und so weiter. Und ja, kann man sich ja dann gut vorstellen, dass das dann viel leichter zu entsorgen ist. Und
ja,
eben auch die Verteilung, es verrottet eben auf längere Sicht und bleibt nicht im Viertel liegen für hunderte von Jahren.
Ja, das ist ja schon mal eine tolle Sache. Und ja, was gibt es noch so? Was
genau, wenn man jetzt hier oben das Dach sich weiter vorstellen könnte, da gibt es eine Photovoltaikanlage oben. Natürlich, wir versuchen auch viel Fernwärme. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, so ein Profi-Rasen, der muss richtig heftig geheizt werden und beschienen werden mit Wachstumslampen und so weiter. Das ist ein sehr, sehr großer Energieverbraucher, der Rasen bei allen Vereinen. Und da sind wir zum Beispiel dabei, zu schauen, wie wir aus Nahwärmequellen sozusagen unsere Fernwärme ersetzen können dafür und so weiter. Also auch große Themen, CO2-Fußabdruck natürlich bei der Mobilität. St. Pauli ist bekannt dafür, die Klamotten, das Merchandising, aber auch die Trikots sehr nachhaltig zu produzieren. Da haben wir schon sehr früh mit angefangen, auch eine eigene Marke zu kreieren. Wir haben eigene Textilingenieurinnen, die das bei uns entwickeln und sogar anderen Vereinen einen dann auch beibringen, wie man das machen kann. Also es ist eine große Bandbreite von Themen. Etwas, was ich besonders schön finde auch, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Ökologie, es sind auch soziale Themen. Wir haben ein Tool entwickelt, ein KI-Tool, das wir auch anderen gemeinnützigen Vereinen zur Verfügung stellen, was komplizierte Texte in leichte Sprache übersetzt und was quasi bei uns auf der Website dann die ganzen Vorgänge, die wir dort, über die wir berichten, in leichter Sprache zeigt und eben auch anderen Vereinen jetzt die Möglichkeit gibt, die müssen sich natürlich bei uns erstmal bewerben, wir prüfen, wer das macht und was für Inhalte das sind, aber dann ihre, was weiß ich, Nutzungs-AGBs und so weiter dann auch in einfache Sprache zu übersetzen, damit viele Menschen daran teilhaben können.
Das finde ich toll, weil das ist so, gerade solche trockenen AGBs und so, das liest sich immer so kompliziert. Das finde ich.
Ja, und haben wir ja so gar keinen Bock drauf.
Nee,
und
gar
ich meine,
nicht.
Viele Leute sind auch ausgeschlossen aus bestimmten Welten oder Inhalten, weil sie es gar nicht verstehen können. Und das haben wir eben mit diesem KI-Tool dann versucht, einmal aufzubrechen. Und ja, das ist mal was Ungewöhnliches.
Ja.
Natürlich haben wir auch eine eigene Strategie, was die biologische Produktion unserer Lebensmittel zum Beispiel.
Ja, die Würste zum Beispiel, das war aber auch ein Riesenthema.
Das war ein Riesenthema, das war auch am Anfang, dachten alle, oh Gott, jetzt müssen alle Tee trinken und wir dürfen unsere Currywurst nicht mehr essen. Nein, so war es natürlich nicht. Ich trenne auch meinen Beruf und mein Engagement bei St. Pauli total. Aber wir haben es geschafft, dass wir nicht nur die Currywurst aus Fleisch auf Bio-Qualität umgestellt haben, sondern dass wir eben auch endlich wieder ein veganes Speisenangebot im Public-Bereich, also dort, wo alle Menschen einkaufen, feiern, im Stadion dann auch dort anbieten können. Also vegane Dinge wie Pommes oder asiatische Speisen.
Genau. Und wird auch angenommen von den
Wird
Fans.
Super angenommen, ja. Super angenommen, erweitert. Es geben auch Leute immer Tipps und sagen, ach, mach das doch mal so. Und da haben wir zu lange angestanden und so. Also die dürfen auch alle gerne bei mir per Mail dann alles loswerden, alle ja. Menschen. Und ich leite das dann auch weiter und dann versuchen wir das auch gut hinzukriegen.
Ja, das hört sich gut an. Es gibt einen sehr bekannten St. Pauli-Fan, der möchte dir in dieser Sendung was sagen. Hier kommt er.
Liebe Hesin, ganz liebe Grüße aus dem schönen Ostwestfalen, meiner alten und neuen Heimat. Ich weiß, dass du beim NDR in der Fernsehsendung Das zu Gast bist. Dafür wünsche ich dir viel Spaß und gutes Gelingen. Ja, ich freue mich ganz einfach, dass du dich mit vielen anderen zusammen bei unserem FC St. Pauli engagierst. Wir brauchen einfach diese Nachhaltigkeit, Sozialverträglichkeit und gesellschaftliche Verantwortung nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Sport. Dafür seid ihr vorbildlich und ein Leuchtturmprojekt. Und ich hoffe natürlich, dass wir diese Werte auch weiterhin in der ersten Liga vertreten können. Dafür viel Erfolg und nochmal ganz liebe Grüße und bis bald, Ewald.
Ja, Ewald Lien.
Ja, danke, super klasse. Superklasse, ein Vorreiter auch.
Genau, auch was Nachhaltigkeit.
Der Nachhaltigkeit, großer Umweltaktivist, ja. Genau, ganz toller Mensch. Ich treffe ihn auch immer wieder, er war ja lange bei St. Pauli engagiert in unterschiedlichen Positionen und wir treffen uns immer wieder bei den Kongressen vom DFL, Nachhaltigkeitskongressen und tauschen uns aus. Ja. Vielen Dank, damit habt ihr mir eine große Freude gemacht, super Überraschung.
Was den FC St. Pauli ja auch auszeichnet, ist dieses Genossenschaftsmodell.
Genau.
Wie genau sieht das aus?
Das ist natürlich eigentlich das Kernmodell des nachhaltigen Wirtschaftens, weil es ein Wirtschaftsunternehmen quasi zugrunde legt, um Geld, Finanzen zu besorgen für die Fußballarbeit, die wir machen, damit wir nicht von großen Investoren abhängig sein müssen. Mhm. Braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht zu erklären, wie das gerade so läuft im Profifußball.
Ja,
also viele Vereine, vor allem auch international, sind angewiesen dann auf große GeldgeberInnen, meistens Geldgeber ohne Innen dahinter. Das wollten wir beim FC St. Pauli anders machen. Daran arbeitet Oke Göttlich auch schon viele Jahre und das ist so sein Herzensstück. Und ich bin ganz, ganz stolz und freue mich sehr, dass ich auch dabei sein kann, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Wir haben heute tatsächlich die 19 Millionen Marke geknackt, hat mir gerade mein Assistent durchgegeben und das ist ganz toll. Wir können damit Schulden, die wir aufgenommen haben, um unser Stadion zu bauen, können wir abzahlen. Wir sind dann eben nicht mehr bankfinanziert, nicht mehr abhängig von der Bank und dann, je mehr Geld wir auch in Zukunft einsammeln, ab oder seit 3 Tagen kann man auch digital zeichnen. Also es ist ganz einfach, Genossin oder Genosse zu werden. Und je mehr wir Geld zusammensammeln, desto mehr Projekte können wir eben damit finanzieren. Und das Tolle ist, dass jeder, der einen Anteil kauft oder auch mehrere Anteile kauft, gleich stimmberechtigt ist und eben auf den Versammlungen der Genossenschaft mitbestimmen kann, wofür das Geld eingesetzt wird. Mhm. Und es bevorteilt auch nicht Menschen, die wohlhabender sind, also auch wenn ich jetzt 10 oder 100 Anteile kaufe, habe ich nur ein Stimmrecht.
Ah, das ist schon mal ein tolles Modell. Ja.
Genau, habe genauso viel zu sagen wie die Frau, die sich nur einen Anteil leisten konnte. Das finde ich ist wirklich so ein tolles Modell überhaupt generell für Wirtschaften. Quasi ein demokratisches Wirtschaftssystem. Mhm. Wir waren denke ich, ganz vorne mit dabei. Ich habe gehört, es gab in England auf jeden Fall auch schon solche Systeme. In Deutschland sind wir auf jeden Fall die Ersten, die das gemacht haben als Profiverein und haben auch schon jetzt Menschen und Vereine, die sich dadurch haben inspirieren lassen und auch versuchen wollen, sich da auf eigene Beine zu stellen.
Natürlich für die Identifikation der Fans mit dem Verein ist es natürlich auch Gold wert, wenn man das Gefühl hat, es gehört mir mit, der Verein.
Absolut,
Verein
also
mir auch,
ne? Ein Stück des Stadions gehört dir. Und wir haben jetzt auch Urkunden neu eingeführt, wenn du einen Anteil kaufst und wir dann irgendwann das Stadion von der Genossenschaft rauskaufen, dann kann man auch eine kleine Urkunde bekommen, dass einem ein Teil des Stadions gehört. Also das ist ja auch das Schöne beim FC St. Pauli, dass einfach so viele kreative Geister sich da treffen und man immer auch so kleine Herzensstücke hat, die das dann auch noch schöner machen, bei so einer Sache dabei zu sein. Also nicht nur so eine nicht so ein technischer Vorgang, du wirst jetzt Genossin oder Genosse, sondern man kriegt auch eine kleine Urkunde und man trifft sich und das ist einfach auch ja, eine tolle soziale Geschichte.
Ja, also ich fühle mich auch, muss ich sagen, doch ganz wohl hier.
Ja, ne?
FC St. Pauli. Immer wohler, je länger die Sendung dauert.
Das höre ich. Ah, ich habe, guck mal, dazu habe ich dir gleich was mitgebracht. Dann kriegst du gleich mal ein kleines Bändchen von mir.
Oh.
Für deinen nächsten Besuch im Stadion. Guck mal, das passt doch hier.
Guck mal, zu meinen Armbändchen hier.
Für deine Glücksbändchen hier.
Guck mal, habe ich gleich ein FC St. Pauli-Bändchen.
Genau, und das bringst du deinem Sohn mit. Ich habe gehört,
dass der...
Also ganz gerne mal bei uns vorbeischaut.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, der HSV ist natürlich auch ein toller Verein. So, Fußball.
Hamburg ist groß genug.
Genau. Fußball macht ja die härtesten Typen weich und emotional. Lieblingsvereine sind eine Herzensangelegenheit. Lebenslange Treue ist selbstverständlich, auch dann, wenn ein Club zwischenzeitlich mal in schweres Fahrwasser gerät. Wie bei einem Traditionsverein aus Lüneburg, der heimatlos geworden ist. Andreas Moll mit einem Stimmungsbericht.
Fans eines großen Vereins aus Niedersachsen, der Lüneburger SK, gegründet 1901, der älteste und erfolgreichste Fußballverein der Region für lange Zeit. Und weit mehr als nur das.
Ein Stück weit Heimat.
Ich habe 1981 angefangen. Mein Vater hat mich damals zum LSK mitgebracht. Da gab es die legendären Wagner-Festspiele, Carsten Wagner, Bergedorf, 10.000 Zuschauer. Und von da an hat mich das total gefesselt. Und wir haben damals, das weiß ich noch, ich habe auch alles gesammelt, Hefte gegen Olympia Wilhelmshaven gespielt, Union Salzgitter. Also diese Vereine gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr. Und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen.
Loslassen mussten sie ihre Heimat 2014. Das Stadion am Wilschenbruch im gleichnamigen Lüneburger Stadtteil. Schon seit 1905 hatte der Verein hier gespielt. Dann fiel das Stadion mit einer der ältesten Tribünen Deutschlands der Insolvenz des Clubs zum Opfer. Die Stadt errichtete hier ein Neubaugebiet. Auf Titel und Triumphe folgten Tränen, die bis heute nicht trocknen. Rückkehr von Fans und Funktionären zu ihrer Herzensheimat.
Das erste Mal seit 5 Jahren wieder hier. Und wenn man das jetzt so sieht, hier stehen 25 Häuser und schon hart. Unser letztes Spiel war hier am 23. März 2014 und waren noch 1600 Zuschauer. Und nächsten Tag am Montag haben wir uns hier getroffen, wir Helfer vom Verein, und haben das dann hier abgebaut.
Das war nicht nur mein fußballerisches Zuhause, sondern Vereine hatten ja gerade in der Zeit noch viel, viel mehr Aufgaben. Und Wilschenbruch, das war für uns eine hallige Fußballstätte.
Was man von ihrem eher provisorischen Trainingsgelände an der Lüneburger Goseburg nicht unbedingt sagen kann. 2 Plätze und innerhalb dieses einen Gebäudes ein Kabinentrakt und ein italienisches Restaurant, das ihnen Heimat bietet, aber kein Vereinsheim.
Wir haben nicht mal einen eigenen Versammlungsort für unsere Mannschaften. Dieses sogenannte Vereinsheim ist fremdverpachtet und wir dürfen das zwischendurch auch mal nutzen, aber es ist für uns nicht verfügbar. Das heißt, wir müssen perspektivisch, räumlich, infrastrukturell andere Lösungen anstreben.
Um wieder in Lüneburg leistungsorientierten Fußball anbieten zu können. Das können wir hier momentan nicht. Das ist dem auch geschuldet, dass es hier im Wohngebiet so ein bisschen eingeprägt ist, sage ich jetzt mal. Und wir hier bis zur Landesliga theoretisch spielen dürften, aber zum Beispiel Oberliga nicht.
Und dann wird Erfolg zur Gefahr. Denn aktuell droht ein Aufstieg des LSK in die Oberliga. Der Lüneburger Traditionsverein ist sogar bei Heimspielen zu Gast. Auf den Sülzwiesen, wo sonst der VfL Lüneburg spielt. Ein eigenes Stadion muss her. Sie suchen schon lange.
Wir haben jetzt eine Stätte eventuell gefunden, wo wir gerade in Gesprächen sind, das mit der Stadt zu realisieren. Ja. Das ist für uns wirklich eine Herzensangelegenheit, diesem Verein zu helfen, dass er dann auch ganz klar die Nummer 1 ist hier.
Das, was er schon immer war. Für viele Leute hier in Lüneburg eine große Leidenschaft.
Hättest du noch einen Tipp für die, wie sie das schaffen können?
Ja, die sollen mal vorbeikommen. Vielleicht kann man über eine Genossenschaft nachdenken. Oder ich würde im ersten Schritt vielleicht so Crowdfunding mir vorstellen können, dass man auf irgendeiner Plattform eine Petition macht und dann versucht, ja, Kleinstsummen zu sammeln. Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Fans gibt, die da mitmachen würden.
Okay, sollen wir vorbeikommen? Das haben die,
auf jeden Fall.
Stück gehört.
Teamwork ist nicht nur auf dem Feld wichtig. Ja. Immer zusammenarbeiten, sich austauschen, dann kommt man weiter im Leben.
Essin, du hast ja eine wirklich interessante Lebensgeschichte. Also du bist Diplomatentochter. Dein Vater war türkischer Diplomat. Überall auf der Welt. Also bist sehr international aufgewachsen. Ja. Dann Journalistin gewesen. Und dann auf einmal bist du zur Teeunternehmerin. Und zwar zu einer sehr erfolgreichen geworden. Wie kam das?
Das mit dem Tee, meinst du?
Ja.
Das kam eigentlich von alleine. Also das Teeunternehmen hat sich eigentlich selber erfunden, weil eigentlich war das erst ein Partyunternehmen. Party hört sich jetzt fast zu lustig an. Es war auch lustig. Wir haben einen Tanztee gemacht, einen modernen Tanztee als Antwort auf die schrecklichen Terroranschläge bei 9/11. Da wollten wir mit einigen Freunden, Designern und ich hatte ja damals schon mein Medienunternehmen.
Da sieht man die Bilder
von Tanztee. Ah ja, witzig. Ja. Gut, da wird jetzt gerade nicht so viel getanzt, aber auf jeden Fall.
Aber Tee getrunken.
Gab es da auch Ecken, wo es heiß herging. Und ja, das war im Grunde für uns wichtig, eine Feier zu machen, eine schöne Business-Feier zum Thema Frieden und Freundschaft. We believe in friendship and tasty hot water war das Motto.
Ja.
Und nach diesem ersten Tanztee wollten alle Leute, die dort waren, auch den Tee kaufen, den ich dort quasi für diese Party nur zu Hause in meiner Küche kreiert hatte. Ich bin natürlich als Halbtürkin mit Tee aufgewachsen und habe dann, als ich schwanger war mit unseren Söhnen, mich mit Kräutertee beschäftigt und ja, hatte so im Grunde, ich sag mal, so wie man eine Salatsauce macht zu Hause oder Suppe kocht, kann man auch Tee entwickeln. Das sind ja einfach nur tolle Zutaten, die man kombiniert.
Was zum Beispiel? Was ist da drin in deinen Tees?
Ja, also mein Lieblingskraut ist griechisches Bergkraut. Das ist so ein Wildgewächs aus Griechenland. Ja, oder Verwen, Zitronenverbene. Das ist ein tolles Kraut. Es kommt ursprünglich aus Nordafrika und schmeckt zitronig, obwohl es gar nicht mit einer Zitrone zu tun hat. Natürlich gibt es verschiedene Rooibos-Varianten, verschiedene Früchtetees. Also für mich ist eigentlich alles Tee-Zutat, was nicht Kaffeebohne ist. Aus allem kann man Tee machen. Und ich finde sogar, Tee ist das Urtrinken. Also für mich geht es sogar so weit, ich habe ja zwei Hunde, bin viel im Wald unterwegs. Wenn ich sehe, die Tiere trinken am liebsten immer aus Pfützen. Also für uns sind das Pfützen und da ist Erde und alle so, oh, das ist dreckig. Aber für die Tiere ist das Tee. Das ist einfach Wasser mit Informationen aus der Natur, ob das Blätter sind, ob das Pilze sind, ob das Erde ist, ob das Steine sind. Das sind super besondere Tees für mich. Also es gibt ja oft immer dieses Narrativ, ja, der Tee wurde erfunden, als ein chinesischer Kaiser in seinem Garten spazieren gegangen ist und zufällig ein Blatt vom Teebaum in sein heißes Wasser gefallen ist. Also für mich ist tatsächlich alles Tee, kann alles Tee sein und ja, das war dann eigentlich auch der Start für dieses Teeunternehmen, als alle Leute sagten, wir wollen die nächste Party haben, aber wir wollen diesen Tee auch zu Hause trinken, der war so lecker. Und dann gab es eine kleine Website, dann wurde die immer größer. Also ich habe 5 Jahre lang noch parallel als Journalistin gearbeitet und Medienformate entwickelt. Davon haben wir gelebt und von meinem Mann, der ja Musiker ist.
Ja.
Und dann irgendwann wollten die Leute so viel Tee haben und es war wirklich so groß, dass ich gesagt habe, gut, jetzt muss ich mal mit einer Sache aufhören. Dann habe ich die Medienfirma quasi abgewickelt und habe mich dann mit dem Tee-Thema beschäftigt, was für mich eine große Herausforderung war, weil ich nicht BWL oder sowas studiert habe. Ich
bin eben Germanistik, Romanistik.
Ich bin Geisteswissenschaftlerin und liebe es zu schreiben, komme ja aus dem kreativen Textbereich sozusagen und habe auch erstmal jahrelang alle möglichen Fehler gemacht, nur einen nicht. Ich habe nicht am Produkt gespart. Ne? Also ich habe immer konsequent nur den besten Tee aus besten Biozutaten entwickelt, den ich auch selber gerne trinken würde, den ich auch meiner Familie gebe. Es ist alles doppelt Schadstoff geprüft. Die Zutaten werden, wie gesagt, bei jeder Nachbestellung nochmal extra auf Schadstoffe geprüft. Mhm, das ist auch sehr, sehr besonders, kein Standard. Und dadurch hat sich dieser Tee einfach herumgesprochen bis zu dem ersten Hotel, was dann auch davon Wind bekommen hatte. Also dann wurde es in einem Hotel präsentiert, dann kamen andere Hotels, dann kam ein Lebensmittelhandel dazu und so weiter. Und heute, nach 22 Jahren tatsächlich, ist es eine richtige, echte größere Teefirma geworden, Teemarke. Und ja, ich bin damit so verbunden, nicht ganz, aber fast wie mit meinen Kindern, weil es einfach so ein tolles Baby ist, was selber so selbstständig groß geworden ist und sich auch immer selber weiterentwickelt. Das ist für uns auch eine Spielwiese der Kreativität. Und ich entwickle die Tees auch ähnlich, wie ich Geschichten entwickelt habe als Journalistin.
Also, inwiefern?
Ich sage jetzt nicht, ich will einen Schwarztee und jetzt will ich einen Grüntee oder einen Rooibos, sondern für mich gibt es ein gesellschaftspolitisches Thema oder eine Farbe oder ein Land, was ich interpretieren möchte. Und dazu mache ich dann einen Tee. Also da gibt es kleine Gag-Geschichten. Zum Beispiel haben wir einen Tee, der heißt Digital Detox. Da sind nur Zutaten drin aus einem Computerspiel, Minecraft, in dem man auch Gemüse und Obst anbauen kann. Und weil meine beiden Söhne ständig gesuchtet haben und dieses Ding gespielt haben, habe ich gesagt, so, und jetzt gibt es das auch mal zum Abschalten. Dann könnt ihr euch mal das, wo ihr die ganze Zeit draufglotzt, digital, könnt ihr euch auch mal in der Kanne zubereiten und überhaupt mal probieren, wie diese Sachen wirklich schmecken. Und da ist dann zum Beispiel Kürbis drin, Sonnenblume, also alles, was du auf dem Monitor siehst, das kannst du dann als Tee probieren. Und ein anderer Tee interpretiert den Fußball, Team Spirit zum Beispiel.
Ja, also sehr, sehr, sehr kreativ auf allen Ebenen. Also ich kann sehr gut verstehen, warum die dich geholt haben da als Nachhaltigkeitsexpertin. Und vor allen Dingen wegen deiner unerschöpflichen Ideen, die du hast. Du bringst ja immer wieder was Neues. Die Sendung ist leider schon zu Ende. Yassin, es war toll, mit dir zu sprechen. Morgen danke, danke. Ist mein Kollege Hinnack da, zusammen mit Professor Dr. Manfred Berg. Der ist Historiker. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch und danke fürs Zuschauen. Und wir haben keinen Tee, aber Wasser. Ne?